Aufenthauche, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Tex Rubinowitz, Witzezeichner, habe ich gerade in einem anderen Podcast gehört, Autor und vieles mehr, darüber werden wir heute noch sprechen. Herzlich willkommen.
Hallo, servus.
Ich habe heute noch schnell auf Wikipedia geschaut, ob der echte Tex Rubinowitz auch noch lebt und in der Tat, er tut es offensichtlich. Zumindest hat niemand vergessen sonst hat jemand vergessen, das einzutragen. Meine Frage dazu, hat dieser echte Tex Rubinowitz, mehr oder weniger Country-Sänger, jemals von seinem Namenszwilling aus Lüneburg erfahren?
Nein, möglicherweise schon. Aber das weiß ich jetzt nicht. Ich habe noch nie eine Rückmeldung bekommen. Und ich hatte sogar mal die Idee, ihn zu besuchen, weil ich das ja irgendwie illegal mich seines Namens bedient habe und das möglicherweise nicht sehr sauber abgesprochen war, dass ich das einfach verwende, seinen Namen verwende. Jetzt kommt aber Gott sei Dank dazu, dass selbst sein Name ein Pseudonym ist, also er Aaron Rubinowitz heißt und Tex ein Pseudonym ist. Also ich habe sein Pseudonym gestohlen. Ich weiß, dass Max Gold ein ähnliches Problem mal hatte. Max Gold heißt nicht Max Gold. Und dann ist jemand gekommen, der tatsächlich Max Gold heißt und wollte ihn verklagen oder wollte sagen, dass das geht nicht so. Und dann hat sich Max Gold hinter dem D des Nachnamens ein T angehängt. Und seitdem ist es geklärt. Bei mir ist es jetzt komisch. Also so, ich weiß es nicht. Also ich heiße es seit 40 Jahren, seit 84 so. Steht sogar in meinem Pass. Aber es ist ein Problem. Und ich habe, wie gesagt, mal überlegt nach Springfield. Er kommt aus Springfield. Ich hoffe nicht, dass Springfield ist, wo die Leute Hunde und Katzen essen. Ich habe nichts gegen Hunde im Kochtopf. Ich war sogar mal in Korea und ich war mal in einer Sendung mit Christiane Hörbiger und Christiane Hörbiger hatte zwei Möpse mitgebracht. Diese schnaufenden Hunde. Und dann habe ich da hingedeutet auf diese, habe ich gesagt, die hätte ich mal fast gegessen. Und dann hat sie das überhaupt nicht kapiert. Und dann habe ich gesagt, ja, ich war in Korea, wo die Leute Hunde essen. Ich habe also nichts dagegen, Hunde zu essen. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein Anknüpfungspunkt mit dem richtigen Tex Rubinowitz, mit ihm nach Springfield zu reisen und mit ihm einen gepflegten Hund zu essen oder eine Katze zu vertilgen. Ich habe so, inzwischen reise ich nicht mehr so viel. Ich bin früher mehr gereist, aber das war noch so eine Phase, wo ich viel gereist bin. Und das wäre so eine Challenge gewesen, Abbitte zu leisten und dem richtigen Tex Rubinowitz auf Knien zu fragen, ob ich das tatsächlich seinen Namen verwenden darf.
Aber da lesen jetzt alle oder hören jetzt alle Magazin-Herausgeber mit eifrig und denken sich, ja, jetzt das bisschen Geld, das ich noch habe, das lege ich jetzt auf den Tisch und sage, lieber Tex Rubinowitz, du musst jetzt noch schnell zum anderen, weil er ist auch schon über 80, glaube ich. Es wird ja Zeit. Ja, kommen wir mal vielleicht kurz zu deiner Bio, bevor wir dann wieder zu seiner Bio kommen. Du bist 61 in Hannover geboren. Ich sage das jetzt nur ein einziges Mal, aber in Wahrheit oder damals hieß du Dirk Wesenberg, ja. Einen Namen, den du nicht wahnsinnig schätzt, glaube ich. In jungen Jahren Schulabbrecher, Molkereifacharbeiter und Aktenträger bei der Bezirksregierung Lüneburg.
Ja.
Und dann die große Parallele zu Elvis Presley, das Militär. Ja. Konkret das Marinefliegergeschwader 2 in Tarp. Und ich weiß, das haben auch schon andere gefragt, aber das frage ich jetzt schon noch, was macht man genau als Bremsschirmpacker?
Es gibt Militärflugzeuge, einmannbesetzte Militärflugzeuge, die, ich weiß gar nicht, was deren Funktion ist, die schmeißen wahrscheinlich Bomben oder Aufklärung oder was auch immer und die müssen natürlich auch wieder landen und auf das gibt es einen kleinen Raum. Auf Schiffen landen diese Flugzeuge und werden mit einem Gummiseil eingefangen. Ich meine, das ist so archaisch, es ist so absurd. Also es gibt eine hochtechnisierte Tötungsmaschine, Flugzeugmilitär. Und die wird dann mit einem Gummiseil auf dem Flugzeugträger eingefangen. Deutschland hat keine Flugzeugträger, sondern da landen diese Flugzeuge auf Militärbasen, das war auf der Insel Sylt. Und die werden dann mit Schirmen, also da hinten geht eine Klappe auf, da habe ich eine Tasche gestopft mit dem Schirm. Der Schirm wird dann in diese Klappe reingestopft und dann landet der Pilot, drückt einen Knopf und dann geht die Klappe hinten auf, dann kommt ein Hilfsschirm raus und der Hilfsschirm reißt den ganzen richtigen Schirm raus und diese Maschine wird oder dieses Flugzeug wird von einem Schirm, einem Bremsschirm gebremst. Und wenn das nicht aufgeht, ist auch passiert, ich habe das auch erlebt, dann rollt das Flugzeug weiter, das hat keine wirklichen Bremsen oder funktionierenden Bremsen und landet in einem Netz. Und ich finde das wahnsinnig komisch, also so, dass es ist nicht fähig, dass die Entwickler nicht fähig sind, vernünftige Bremsen einzubauen. Entweder es wird mit einem Gummiseil eingefangen oder mit einem Schirm oder mit einem Netz gefangen. Also das ist so, das ist fast märchenhaft. Also das kann man Kindern erzählen, die würden das möglicherweise glauben. Aber Erwachsene, das kann doch nicht sein. Das kostet Millionen, dieses Flugzeug. Und das wird mit einem blöden Schirm oder mit einem Netz aufgefangen oder mit einem Gummiseil.
Das heißt, diese Berufsgruppe gibt es immer noch, meinst du?
Nein, die gibt es nicht mehr, weil die Entwicklung weitergegangen ist. Das war 82, also vor 42 Jahren. Die Entwicklung ist weiter. Es gibt schon Bremsschirme es gibt sogar Bremsschirme für Schiffe. Das ist ganz bizarr. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber Schiffe fahren ja wahnsinnig langsam eigentlich. Und da gibt es aber so Anker, die unten Schirme rauswerfen, wo das Schiff abgebremst wird. Also ich glaube, das ist der einzige Vorteil, dass ich nicht mehr eingezogen werden kann im Kriegsfall. Dass meine Fähigkeit, und ich habe ja dafür eine Eins bekommen, also meine einzige Eins in meinem ganzen Leben, in der Bremsschirmpacker-Ausbildung, dass ich könnte das jetzt immer noch machen. Ich weiß noch, wie das geht. Also das ist ein sehr, sehr langer Schirm, den in diese Tasche zu packen. Beim Fallschirmspringen ist das ja was anderes. Da muss der Springer das selbst packen, weil niemand, wenn jetzt ein anderer das packt, wäre der verantwortlich für das Schicksal dieses Fallschirmspringers. Beim Flugzeug ist es wurscht, weil das Flugzeug dann ja weitergekodelt ist und wäre dann beim Gummiseil oder beim im Netz gelandet. Also das sind nur leichte Schäden gewesen. Aber das war so meine Aufgabe. Das habe ich dann 15 Monate gemacht, da diese Schirme gepackt.
Da hätte ich vielleicht eine
ganz andere. Okay. Diesen Flugzeugtyp, den gibt es nicht mehr. Okay. Also die Flugzeugtypen sind weiterentwickelt.
So, eine Anschlussfrage habe ich noch. Heute ist der 1.11. Normalerweise ist mein Podcast nicht tagesaktuell, aber heute ist Allerheiligen. Vor einem Jahr war ich...
Jetzt ist sogar 11.11 Uhr.
Ja, noch dazu 11.11 Uhr. Wobei, das hilft jetzt den Hörern und Hörerinnen vielleicht nicht so viel, aber der 1.11. Ja. schon. Da wissen Sie, es geht um Tod und Friedhöfe. Und vor einem Jahr war ich beim Konzert von Fritz Ostermeier und der hat da launig erzählt, dass er immer mit Christoph Grissemann herumscherzt über die Grabsteininschriften, die man dem jeweils anderen gönnt. Eine sagt über den anderen, er ist weder Fleisch noch Fisch und so weiter. Und bei dir... wäre das eine Überlegung, dass du dann sagst, okay, bei mir wäre eigentlich schön, wenn Molkereifacharbeiter, Bremsschirmbacker und Zeichner draufsteht?
Naja, das ist so ironisch und ich meine, das ist Fakt. Aber ich finde, und für Außenstehende oder vorbeiflanierende, eventuelle Allerheiligen Spaziergänger wäre das nicht verständlich. Und mich interessiert das jetzt auch, also mir ist das jetzt wurscht, also was ich in meinem nicht existenten Nachleben noch für Marken hinterlasse, das ist eigentlich eher für Leute, die unzufrieden möglicherweise waren mit ihrem Leben oder zufrieden waren mit ihrem Leben, dass sie doch irgendeine Marke hinterlassen oder dass Leute Udo Jürgens einen großen Flügel hinterlassen auf dem Grab oder dem Falco ein monströses Glasgebilde da aufpfropfen. Mir ist es ja wurscht. Also ich habe nichts davon. Ich habe auch nichts davon, dass andere Leute sich darüber Gedanken machen, was ist eigentlich Bremsschirmpacker oder was ist Molkereifacharbeiter. Es ist Also mir ist es egal. Also Fritz, ich habe das ja auch gehört mit Fritz und er sagt ja, es würde ihm reichen, wenn da steht, also bei mir geboren 1961, gestorben 2000 XY. Das ist egal. Es ist, ich hab keinen.
Du bist halt immer noch kein Wiener, selbst nach 40 Jahren nicht, ne?
Naja, aber das ist nicht auf Wien beschränkt, das ist auch in Irland oder in Finnland möglicherweise ähnlich. Ich habe jetzt keinen. Also es gibt ja bei Autoren oder sonst wie Künstlern immer diese Erklärung, ja, ich lebe weiter in meinen Produkten, ich lebe weiter in meinen Bildern, ich lebe weiter in meiner Musik, ich lebe weiter in dieser Komposition, die ich gemacht habe und in Büchern. Aber auch das wird mir ja nichts bringen. Also so, wenn es aus ist, ist es aus. Also dann nützt doch ein Grabstein nichts, nicht mich wieder zurück zu den Brennstoffpackern zu holen. Also so.
Na gut, kommen wir mal in die Gegenwart. Anlass unseres Treffens ist, würde ich mal sagen, unter anderem dein neuestes Buch, Dreh den Mond um, habe ich gerade gelesen. Und da schreibst du über das humorlose Wien. Sehr überzeugend, denke ich, auch diese Stelle. Jetzt bist du seit ziemlich genau 40 Jahren in der österreichischen Bundeshauptstadt. Hat sich diese Hoffnung auf eine möglichst humorlose Stadt bewahrheitet?
Naja, das war ja ironisch gemeint. Also ich vergleiche das mit Hamburg. Und Hamburg ist tatsächlich sehr, also Deutsche, müssen man Humor erklären. Also es gibt natürlich regionalen Humor, es gibt Witze, Stammtischwitze und Ironieverständnis. Und natürlich gibt es, habe ich auch mit sehr vielen ironisch begabten Leuten oder Satirikern zu tun gehabt in meinem Leben. Natürlich gibt es eine pauschale Einschätzung, was deutscher Humor ist. Es ist dumpfe Karnevalswitze, aber die gibt es in Österreich genauso im Villacher Fasching beispielsweise. Und diese Passage, die du jetzt gerade zitiert hast, das veralbert das ja, dass ich sage, dass André Heller genauso humorlos ist wie Fips Asmus. Und das ist ein Witz, ein ganz, ganz übler Witzeerzähler. Und ich stelle mich ja in diesem Text blöd. Also ich behaupte da irgendwas, was natürlich überhaupt nicht stimmt und was total nachprüfbar ist. Und das ist so, mich interessiert das eigentlich gar nicht, Humorforschung zu betreiben oder zu vergleichen. Ist der Witz, der englische Witz tatsächlich viel, viel besser oder schwärzer oder kann der mehr als der deutsche Humor oder der österreichische Humor oder der jugoslawische Humor oder der finnische Humor? Ich kenne mich nun mal ganz gut aus in Finnland und weiß, dass es dort eine Art von anderen Humor gibt. Also die Finnen verstehen den finnischen Humor besser als Außenstehende. Außenstehende denken immer so, oh, der Finne, der schweigt und der versteht nichts und das braucht so langsam. Das stimmt überhaupt nicht. Also die haben ihre eigenen Rädchen da im Kopf, die eigen funktionieren. Und so ist das auch unterschiedlich zwischen Schweizer Humor und deutschem Humor oder österreichischem Humor oder Kärntner Humor oder Vorarlberger Humor. Also ich glaube, da gibt es schon Mikrounterschiede, die unnötig sind, das jetzt aufzulösen, weil das wird niemand verstehen. Und deswegen war das, was ich jetzt gesagt habe in diesem Text, natürlich holzhammermäßig komplett falsch. Also wie in diesem Buch so vieles falsch ist und so vieles mit der Brechstange gebogen ist, dass mir das wahnsinnig Spaß macht, mit diesen Klischees zu spielen und das nicht zu wiederholen, dass man das Österreicher sagen, ja, die Deutschen haben keinen Humor und die Österreicher und die Deutschen sagen, ja, die Schweizer haben keinen Humor, ich weiß nicht, was der Schweizer Humor ist, möglicherweise haben die einen anderen Humor als die Finnen oder die Dänen und die Dänen haben einen anderen Humor als die Finnen, natürlich, das weiß ich. Und das macht wahnsinnig Spaß, eben sich nicht in die Karten blicken zu lassen, woher hat er seine Informationen eigentlich, dass André Heller Fips Asmussen kopiert hat. Das interessiert mich auch nicht. Und ich schmeiße da so einen Brocken raus und dann sollen die Leute das schlucken oder interpretieren oder was auch immer. Und das bereitet mir eben diese große Freude.
Du spielst ja mit Wahrheit und halt nicht ganz so Wahrheit, Halbwahrheiten oder vielleicht auch Lügen. Du sprichst ja selber auch von unzuverlässigem Erzähler.
Ja.
Andererseits sind diese Geschichten, finde ich, sehr, sehr geistreich und da sind viele Beobachtungen drinnen, die man nicht kleinreden darf. Zum Beispiel diese Bemerkung, dass im Deutschen, ich hoffe, ich bringe es jetzt richtig zusammen, man sehr oft was überschätzt und im Englischen underrated, oder? Ich hoffe, das war jetzt korrekt so.
Ja,
Das ist ja tatsächlich sehr schlau beobachtet. Jetzt habe ich mich gefragt, wie entstehen überhaupt Tex Rabinowitz-Geschichten? Sind die sehr unterschiedlich? Sitzt du da und es fällt dir plötzlich was ein und du baust eine Geschichte rum oder wie geht das?
Naja, das ist Beobachtungs. Also ich beobachte Dinge oder mir fallen diese Dinge auf. Und wenn man jetzt zum Beispiel, das ist ein großer, großer Fehler, sich YouTube-Kommentare anzuschauen, das ist ganz, ganz schlimm. Und da kann man sich total verzetteln. Und das fällt einem dann wirklich auf, dass im Englischen immer ganz viel underrated, alles ist unterschätzt. Und auch Riesenbands wie Roxy Music ist underrated. Und ich denke mir immer so, das würde hier im deutschsprachigen Raum, da muss ich jetzt wieder sagen, ich weiß es nicht, wie es im Finnischen oder im Französischen ist, aber im deutschsprachigen Raum ist immer alles überschätzt.
Die Beatles, sehr überschätzt.
Die Beatles, total überschätzt. Baba, komplett überschätzt. Bob Dylan, überschätzt. Ganz gut, aber überschätzt. Joseph Beuys, überschätzt. Das ist ganz, ganz eigenartig und das ist so eine Art von Sammeltick von mir. Ich lese diese Dinge und das speichere ich mir bei mir ab und schreibe mir das möglicherweise auf und dann google ich so ein bisschen und stelle das zusammen. Aber das ist jetzt auch, ich habe jetzt nicht den Anspruch, eine wissenschaftliche Arbeit über Syntax oder über linguistische Formulierungen herzustellen. Es sind einfach nur Beobachtungen, die können auch falsch sein. Und dann komme ich eben auf diese Geschichte, dass der Elfriede Jelinek vorgeworfen wird, dass ihre Übersetzung von Thomas Pynchon, also sie als Übersetzerin überschätzt ist, taucht ganz oft auf. Und auf der gleichen Seite ist, dass der Thomas Pynchon im englischsprachigen Raum unterschätzt ist. Also dieses Wechselspiel, das ist mir jetzt aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, möglicherweise geht es anderen Leuten auch so, aber ich habe das jetzt mal aufgeschrieben, ich wollte es mal abspeichern und das ist so eine Freude von mir, so wie in dem Buch auch andere Themen beobachtet werden von mir, die möglicherweise viele Leute eben nicht kennen, zum Beispiel das Smiley Face, also dass das jemand mal erfunden hat, also ein gewisser Harvey Ball, und für dieses Smiley Face, was jetzt praktisch eine globale Seuche an Emoticons gezeitigt hat, dass der damals $45 bekommen hat in den 50er Jahren oder so. Und das sowas, diese kleinen Schicksale interessieren mich.
Was du auch tust, ist, dass du Sätze sammelst, die gut beginnen, also gut qualitativ oder interessant oder wie auch immer. Vermutlich finden die dann manchmal auch Eingang in deine Bücher. Was ich mich aber auch gefragt habe, wäre das nicht auch irgendwie was für das Füttern von Large Language Models? Also dass man bewusst halt mit so komischen pseudotechnologischen Dingen herumspielt, wie das zum Beispiel einer macht, den ich ja ein bisschen als Seelenverwandten von dir einstufen würde. Schauen wir mal, wie du reagierst, Clemens Setz.
Ja.
Der ist jetzt auch nicht so unterschätzt wahrscheinlich, aber überschätzen kann man eigentlich auch nicht.
Ja, kein Wort gegen Clemens Setz. Ich liebe ihn sehr. Ich esse seine Bücher zum Frühstück oder wann auch immer. Habe auch mit Clemens Setz ein bisschen was zu tun gehabt. Wir haben mal gemeinsam für Steffi Sargnagel so kleine Filmchen geplant. Das ist jetzt zu hoch gegriffen, Seelenverwandtschaft. Nur weil ich weiß, wie er tickt und ich kann, wenn ich ihn lese, weiß ich, wie er geistig meandert und wo er seine Informationen herbekommt und wie weit man eine Tür aufmacht und die nächste Tür aufmacht, um zur dritten Tür zu kommen und daraus Schlüsse zu ziehen. Also ich würde mich jetzt niemals mit ihm vergleichen, niemals, niemals, weil er, komisches Wort, ein bisschen autistisch ist, aber gut autistisch, also nicht destruktiv autistisch, sondern produktiv autistisch, aber Möglicherweise ein gemeinsamer Gedankenansatz, aber thematisch ist er, also nein, oder technisch ist er viel, viel fleißiger. Ich bin viel zu faul, und er ist viel zu neu, viel neugieriger als ich. Bei mir erstickt die Neugier immer im Ansatz. Ich muss schnell irgendwas fassen und daraus baue ich dann irgendwas, irgendeine Behauptung. Bei ihm ist es zumindest fleißiger und engagierter.
Ich hatte den Eindruck, wenn ich das frei in der Öffentlichkeit sagen darf, dass deine Routine, was Videokonferenzen angeht, zum Beispiel eher überschaubar ist. Also so ein richtiger Technik-Nerd bist du nicht, ne?
Um Gottes Willen. Ja. Und da ist möglicherweise der Clemens Setz, der sich sogar im Darkroom, nee, nicht im Darkroom,
Im
sondern
Darknet, ja.
Darkroom, im Darknet besser auskennt oder weiß, wie man da hinkommt. Mich überfordert das Technische. Ich habe vor 99, also vor 25 Jahren ungefähr, ein Internetforum gegründet. Aber nur weil mir jemand geholfen hat. Christian Ankovic hat gesagt, hier habe ich hier so ein Internetforum. Möchtest du da nicht einen Keller anbauen oder das unterkellern? Denk dir ein Thema aus und da bauen wir dann so eine, ich gebe dir die Facilities und du musst das einfach nur befüllen mit Leuten. Und das hieß dann höflicheparaparazzi.de und dann habe ich dann so Leute gefragt, ob sie Geschichten haben, wo sie auf der Straße zufällig Udo Jürgens begegnet sind oder irgendwelchen Prominenten begegnet sind und das zu beschreiben, und zwar nicht aus einer Paparazzo Situation aus, also ich will jetzt unbedingt ein Autogramm haben von dieser Person, sondern sich selbst zu beschreiben, wie ging es mir an dem Tag, und dann ist zufällig Udo Jürgens vorbeigelatscht. Also das möglichst beiläufig, also nicht dieses direkte Paparazzieren. Und das ist dann mein Internet-Tool gewesen, wo ich mich dann aufgehalten habe seit 25 Jahren. Nach wie vor gibt es das noch. Und ich Leute unterstützt habe, ja, das ist eine tolle Geschichte, das ist eine schlechte Geschichte und schweife doch mal ab. Also wir sind dann schnell mal drauf gekommen, dass das ein monothematisches Thema irgendwie nicht mehr tragbar ist. Wir müssen abschweifen, so also wie das ganze Leben auch immer ein dauerndes Abschweifen ist. Wir können ja nicht nur von dieser Begegnung mit Udo Jürgens leben, sondern es muss ja auch weitergehen. Wir müssen ja auch was essen. Und das war meine einzige erste Begegnung mit dem Internet, wo ich eigentlich nur so eine Art von Administrator war, der aber technisch unfähig war, der einfach nur sozial administriert hat, also dass ich gesagt habe, das ist ein okayer Typ, der soll mehr schreiben, das ist ein schlechter Typ, den müssen wir sperren. Und am Ende hatte dieses Forum so 30.000 Mitglieder, so eine kleine Kleinstadt und 500.000 Beiträge. Und das zu administrieren geht überhaupt nicht, das kann ich gar nicht. Da gab es dann so den Schwarm, also diese Gruppe, und wir haben dann so einen internen Schwarm gehabt, das waren so 150 Leute. Und dieser interne Schwarm, der hat das dann geregelt, wenn Böse gekommen sind, Nazis gekommen sind oder was auch immer, oder Gute wurden gefördert und die anderen mussten gesperrt werden. Und da gab es Sperrabfragen und so weiter. Also das war aber in so einem internen Bereich. Das ist das Einzige, was ich technisch nicht kann, aber verstehe. Und dann kam Facebook, und Facebook ist praktisch eine Kopie von dem, was wir damals schon gemacht haben. Also
Ja, allerdings mit schlechter Moderation, muss man leider sagen.
das stimmt, ja, wir haben eine ganz schlechte Moderation. Und da ist aber dann auch so der Schwarm, also dass man selbst, wenn man jetzt eine Diskussion anstößt, man ja auch das Recht hat, das zu löschen oder Leute rauszukicken. Also es gibt es gibt zwar diesen großen Gott, aber man hat selbst so ein Mikro, eine Mikrogesellschaft, die man züchten kann oder mit Freunden, Freunde sammeln oder Freunde rauskicken kann. Das hat man schon, das geht schon. Aber im Grunde ist das, was Facebook jetzt ist das, was ich schon vor 25 Jahren gemacht habe. Also für mich ist das absolut nichts Neues. Und ich bin ja auch nicht sehr engagiert bei Facebook. Und also meine ich finde, wenn man jetzt mal mein Leben oder meine Produktions Taktung subsumieren würde, wäre eigentlich die Gründung dieses Forums Höfliche Paparazzi eigentlich die größte Leistung in Anführungszeichen, weil ich hatte eine Idee und diese Idee hat sehr, sehr gut funktioniert, wie Zuckerbergs Idee auch irgendwie ganz gut funktioniert hat, aber nicht so bösartig und nicht so kommerziell. Unsere Idee oder meine Idee da mit den Paparazzi war einfach nur zu schauen, wer kann gut schreiben. Schreiben ist wichtig. Wer kann witzig sein? Wer kann gute Ideen haben? Wer kann gut meandern, von Thema zu Thema springen, ohne, also und da begann eben auch das Interesse an Literatur im Netz zu entwickeln und Leute zu finden, die man fördern könnte, also die man gut findet und die einen guten Witz haben und so weiter. Und dann begann das eben mit Bachmann, also 2004. Ja, ich glaube, diese Frage kommt sicher auch.
Ja, kannst drauf wetten. Ich habe aber zuerst noch mindestens eine Frage zu den Höflichen Paparazzi und eine Frage zu Facebook. Fangen wir lieber bei den Höflichen Paparazzi an. Die habe ich sehr geliebt die ersten paar Jahre. Ich muss zugeben, war jetzt natürlich ein paar Jahre lang nicht mehr dort. Habe gesehen, es gibt es tatsächlich noch. Ja. Wie viele Beiträge über den, ja, mehr oder weniger Promi Tex Rubinowitz findet man denn da drinnen?
Ach,
Oder werden die gnadenlos aussortiert?
Nein, da gibt's, das ist eben wie auch wieder dieses Schwarmverhalten, dass die Leute dann auch gemerkt haben, das ist zu selbstreferenziell oder zu eitel, da so einer nicht Gottheit, aber so einer Führerfigur. Und ich bin absolut das absolute Gegenteil einer Führerfigur oder eines Chefs. Ich kann das nicht. Ich könnte das null zu huldigen. Und das haben wir, das musste gar nicht mal verboten werden oder ausgesprochen werden. Und das war ja das Faszinierende an diesem Forum, dass der Schwarm so funktioniert hat, so gleich gedacht hat, aber nicht gleich geschaltet, sondern so witzig und so klug und so entspannt reagiert hat, dass solche Dinge nicht ausgesprochen wurden. Also das berühmte, also Peter Hörmanns Eder von Maschek hat auch mitgeschrieben, also viele, viele Leute, es gab eine endlose Liste an Leuten, aber das wurde nicht groß angehängt. Ich kenne Tex Rubinowitz.
Ja, okay. Ich erzähle dir jetzt noch schnell zwei Tex Rubinowitz Erlebnisse von mir, weil du dich nicht mehr daran erinnern wirst. Das ist der Vorteil eines ungleichen Verhältnisses. Die erste Geschichte war gemeinsames Bier mit dir und Numinen nach seinem Auftritt in Wien. Ich glaube, das war damals in der Szene Wien, wenn ich mich richtig erinnere. Also der Auftritt von ihm. Und meine Frage ist jetzt, also es war jetzt nicht zum Angeben gedacht, sondern meine ernst gemeinte Frage ist, wie geht's ihm? Hast du mit ihm Kontakt?
Nur sporadisch. Also wenn ich in Helsinki bin, dann versuche ich ihn zu treffen. Er wohnt aber, hat eine kleine Wohnung in Helsinki, aber auch in Lempele, in Südfinnland irgendwo. Es geht ihm nicht so gut. Also sein Partner Petro ist ja gestorben, also der Akkordeonspieler. Emma Numin spielt Banjo und ist mit Petro im Kinderfernsehen aufgetreten. Petro war der Katze und er war der Emma Numin war der Hase. Und ich glaube, die letzten Sachen, die ich da gesehen habe im Internet, also er hat jetzt wirklich, ist jetzt wirklich in Pension, ist über 80 schon. Ich glaube, der zieht sich jetzt zurück, er tritt nicht mehr auf, sowieso nicht mehr Kinderfernsehen und er lebt da im Wald. Und er ist ja in Finnland ist er eine sehr, sehr berühmte und wichtige Person. Und ich denke mal, dass der schon eine okay Pension bekommt und jetzt eigentlich sich zurückzieht. Mit Emma Numin war ich sehr gut befreundet. Also wir haben uns immer getroffen und wir haben uns ausgetauscht. Ich habe ihn zu einem Verlag gebracht. Also er hat mir so einen Text gegeben, einen finnischen Text gegeben, der hat 10 Seiten übersetzt. Und ich habe das dann nach Zürich zum Hafmanns Verlag gebracht. Ich bin auch mal mit ihm aufgetreten. Also ein lieber Freund. Und ich vermute, dass er sich sehr zurückzieht. Ich habe keine wirklichen Informationen. Okay. Ich könnte ihn sogar über mein Nokia-Phone.
Jetzt bitte nicht, aber später gerne. Und wenn du ihn das nächste Mal hörst, schöne Grüße.
Ich habe seine Nummer eingespeichert. Und er würde sofort reagieren, weil er ja, da im, er lebt da im Wald an einem See, also der hat
trotzdem Handyempfang.
Ja, naja,
aber
ja,
klar, also vor allem in der Heimat von Nokia, also
ja, genau,
muss das ja gehen. Zweites kleines Dex Rabinowitz-Erlebnis, Konzert von Mäuse. Ich habe gelernt, man darf nicht die Mäuse sagen, sondern Mäuse. Ja. In Graz, in der Griesgasse, in so einem komischen Club. Und danach hast du deine Platten signiert und ich habe seitdem mindestens eine Mäuseplatte von Dex Rabinowitz mit Handzeichnungen versehen und drauf steht, Wuff, du Hund. Weil ich mich damals Wuff nannte zwischendurch.
Ach so, okay, okay, okay.
Und ich dachte mir jetzt, wie selten mag das wohl sein? Wie viel Wert mag das wohl haben? Weil die Mäuseplatten sind ja sowieso eher in überschaubaren Mengen über die Tresen gewandert. Ne?
Ich glaube, also ich habe ja auch mit raren Platten zu tun, indem ich sie kaufe, nämlich ein bestimmtes Musikgenre, was ich mir bestelle. Das ist eine ganz furchtbare Sucht von mir. Ein Genre namens Doo-Wop aus den 50er, 60er Jahren, da kaufe ich mir Singles, ich kaufe nur Singles und das ist auch so eine komische Macke oder ein Tick und da weiß ich dann, je kleiner die Auflage ist, desto teurer wird es natürlich und bei Mäuse, das ist zu nahe, also ich glaube all diese Mäuse-Geschichten, also die Mäuseplatten, das ist
also da muss ich nach Australien damit.
Ja, das wird ich vermute, dass das noch, da müsste man noch möglicherweise, also ich will mich jetzt nicht glorifizieren oder ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt so besonders toll war wie Velvet Underground, wo dann die von der ersten Platte mit der Banane nur 20.000 verkauft haben. Und das war's dann. Und erst später sind die drauf gekommen, oh, das ist aber ganz essentiell für die Musik. Aber bei Mäuse wird nie in diese Liga kommen. Auch wenn da eine Signatur drauf ist, du hast Kinder, oder?
Ja.
Ich habe sie gehört. Und
das muss man sagen, waren die Kinder meines Kollegen, also nur damit das eine historische Wahrheit.
Die eigenen Kinder oder die Kinder deines Kollegen, also gib ihnen das nicht, also sie werden das verramschen und es wird niemanden mehr interessieren, okay. Zumal sie noch nicht mal wissen, was Platten überhaupt sind.
Ja, meine sind teilweise noch mit Vinyl aufgewachsen. Jetzt kommt noch meine Facebook-Frage, die eh nicht sehr Facebook-lastig ist. Aber ich finde eben, dass du in der Lage bist, Sätze zu schmieden, die eigentlich nach Jahrzehnten noch Bestand haben. Mein Lieblingssatz von dir ist, Facebook ist ein Wartesaal für Idioten.
Ja.
Der ist jetzt gute 10 Jahre alt. Was ist denn dein Lieblingssatz?
Das war zum Beispiel ein Satz in meinem Bachmann-Text vor 10 Jahren, weil ungefähr vor 10 Jahren, ich habe Facebook sogar noch früher, ich glaube 2017 entdeckt und noch vor all diesen Leuten als Kommunikationsplattform und habe aber gemerkt, das ist im Grunde tatsächlich ein Wartesaal für Idioten. Also ich will dir nicht oder den Menschen auch nicht zu nahe treten, aber ich empfinde das eben so, dass man immer wartet, was passiert da? Also wer liefert da oder wer liefert was? Worauf kann ich reagieren? Und das, was passiert, dass man eine Kontaktbörse, dass man etwas schmiedet, Ideen oder Bücher verkauft und so weiter. Und bei mir geht es jetzt gerade so mit meinem neuen Buch. Ich könnte jetzt mit meinem neuen Buch Werbung machen. Ich könnte das Buch reinhalten ins Facebook. Ich könnte damit Werbung machen. Ja, was für ein geiles Buch. Das gibt's jetzt. Bitte kauft das. Das machen alle. Alle. Und ich habe eine große, große Scheu, Werbung für mein Buch zu machen. Ich weiß nicht, das ist eine komische, möglicherweise falsche Bescheidenheit, aber ich denke, weil das, wenn das alle machen, muss man einen anderen Weg finden, das zu umschreiben, also einen anderen Trick finden, um Werbung für sich zu machen. Natürlich möchte ich, dass das Buch verkauft wird, aber mir ist das zu plump, wenn das alle machen, ich könnte Namen nennen, ohne Ende, die ohne Ende Werbung für sich machen, was auch okay ist und legitim ist, aber das erschöpft sich so, das wird dann so gleichförmig und ich muss mir das irgendwas anderes ausdenken. Und
Aber was würden deine Kollegen und Kolleginnen auch machen? Sie würden sich garantiert zu Stermann und Grissemann setzen und schauen, dass der Grissemann das Buch in die Kamera hält. Selbst das würdest du ablehnen, wenn die zwei jetzt
anfangen? Nein. Zu Stermann und Grissemann würde ich natürlich deswegen auch gehen, weil ich da ja mitgearbeitet habe am Anfang und auch mitgemacht habe. Und ich habe ja nichts gegen sie. Ich finde ja nur bei Stermann und Grissemann immer das Faszinierende, dass Christoph Grissemann ja Nägelbeißer ist und mit seinen, und er weiß das und er thematisiert das ja auch, und er hält immer das Buch in die Kamera. und nicht der smartere oder ja, besser aussehende oder was auch immer, Dirk Stermann. Und aber er, das ist so eine Art von Masochismus von Grissemann. Er sagt dann auch den Kammerleuten, nicht zu sehr auf meine Finger, aber er muss da hingehen. Und natürlich würde ich dort auch würde ich hingehen, aber ich würde das natürlich, also sie stellen zum Beispiel das Buch hoch. Sie stellen das Buch hoch und das bleibt dann immer stehen. Und dann sind die Finger vom Grissemann da so, bleibt das Buch stehen. Und ich würde jetzt zum Beispiel, weil ich die beiden ja auch sehr, sehr gut kenne oder schon sehr lange kenne, ich würde zum Beispiel, wenn das Buch die ganze Zeit dasteht, aus Bescheidenheit würde ich das Buch dann umkippen und sagen, es reicht jetzt auch mal, lass uns mal reden. Nicht, dass das jetzt immer da so aufsteht, dass das den Leuten ins Gesicht springt, hey, kauft mein Buch, wie geil ist es und so. Ich weiß aber, dass die Verlage sehr heiß sind auf solche Formate und mir dann auch empfohlen haben, also mein neuer Verlag hatte ihm gesagt, ja, kennen Sie, Willkommen in Österreich, da könnte man sich da mal bewerben. Und da habe ich gesagt, ja, ich kenne das schon, ich werde mich nicht bewerben, das müssten die dann machen, aber ich werde dann auf gar keinen Fall hinschreiben, hey, lad mich doch mal ein, weil so geht es gar nicht, weil die kriegen ja sowieso 10.000 Anfragen von komischen, merkwürdigen Furzverlagen, die oder Produkten, die irgendwas produziert haben, dass man sie dort bitte einlädt. Und ich kann das nicht. Also ich verstehe das schon, die sollen das auch machen, aber ich kann das nicht. Und,
an der Stelle könnte man eigentlich ein bisschen Werbung für deinen Verlag machen, gar nicht so sehr fürs Buch. Das Buch werden sich die Leute sowieso kaufen, das ist der Ventilverlag. Und der Ventilverlag ist eigentlich klein und fein und süß und macht ja so sehr viele Bücher rund um Musik prinzipiell, Graphic Novels und Hamburger Schule und sonstiges, war jetzt schon ein bisschen überraschend, Tex Olwinowitz im Programm zu finden. Ist natürlich jetzt für dich keine wahnsinnig schöne Geschichte, weil der Verlag vorher war ein bisschen größer, hat jetzt aber weniger Stress. Die zwingen dich zu weniger Lesungen und...
Nein. Zwingen, das ist auch ein falsches Wort. Also Autoren oder ich habe überhaupt kein Problem mit Lesungen und Autoren lesen ja auch gerne, weil das natürlich auch wieder Geld gibt. Und also Schriftstellerei funktioniert zu 90% nur über Lesungen. Nicht über Verkäufe, außer man ist Daniel Kehlmann oder so. Und das Problem war, dass Rowohlt, wo ich vorher war, das Buch nicht machen wollte und dann ein anderer Verlag Interesse hatte, Matthes und Seitz, und das auch nicht am Anfang wollte und dann auch doch wieder nicht. Und das sind so, also den Verlagen geht es nicht gut und es gibt Abwägungen, können wir uns das leisten, so viel Papier oder so viel Energie zu erzeugen, um dieses Buch zu produzieren. Und dann war ich bei den Verlagen, mit denen ich schon mal was zu tun hatte und habe den gefragt, könnte man das bei euch machen, bla bla bla. Das ging nicht und dann war ich in Hamburg und habe zufällig jemanden kennengelernt, der auch bei Ventil was gemacht hat und diese Person meinte dann ja, versuch's doch mal bei Ventil. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann schicke ich das war im Frühjahr 24, habe dort hingeschickt und dann meinten die, ja, das können wir schon machen. Und ich dachte, das kommt möglicherweise Herbst 25 oder 26. Und dann habe ich gefragt, wann kommt das? Und dann haben die gesagt, ja, wir würden das schon im Herbst 24 machen. Und das ist natürlich wahnsinnig gut, wenn, ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit in meinem Leben. Ich bin 63. Und dann, das muss dann schon überschaubar sein. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel erst bis 26 warten müsste, dann erzeugt das kein Feuer mehr in mir. Also dann wird es, dann wird, sackt das Feuer zur Asche zusammen und man ist resigniert. Und das war so ganz, ganz toll. Also dass die dann ganz schnell gesagt haben, okay, wir machen das. Und das ist jetzt eben ein kleiner Verlag, der eben keinen so einen großen Vertrieb hat, keine große Aufmerksamkeit hat. Und das muss man dann selbst erzeugen. Und das ist so bei diesen Independent, sogenannten Independent Labels oder Verlagen so, dass die wie es schon immer so war, dass die Eigeninitiative auch erfordern und man muss dann selbst irgendwas in die Wege leiten und selbst sich um Lesungen kümmern, selbst um seinen Namen kümmern, wo der irgendwo platziert wird. Und ich konnte das bisher ganz gut mit dem Forum und das hat funktioniert auch über den Bachmann-Preis, aber das ist 10 Jahre her. Also ich bin nicht verbittert. Aber das wird schon irgendwie funktionieren, aber große Sprünge kann man damit nicht machen. Und mein Vorteil, glaube ich, ist, dass es nicht so einfach abgeliefert ist, sondern ich hänge sehr an diesem Buch, an diesen Geschichten, weil ich, glaube ich, 5 Jahre lang überhaupt nichts mehr schreiben konnte. Und jetzt plötzlich ist dann irgendwas rausgebrochen, eben diese Idee mit diesen unzuverlässigen Geschichten, dass ich das ganz schnell in so Nachtaktionen geschrieben habe, also bis 6 Uhr morgens geschrieben habe und völlig geredet durch den Tag gewandert bin und am nächsten Abend dann wieder angefangen habe und dann bis 6 Uhr morgens die nächste Geschichte. Also war wirklich eine brutale Brechstangenaktion dieses Buchs. Und also ich bin froh, ich bin nicht stolz. Es macht mich glücklich, das Buch, sagen wir es so.
So, das war das richtige Wort. Das ja. Heißt, du hast da wirklich so eine Geschichte jeweils fast am Stück geschrieben, weil das hat mich eh schon interessiert, wie lang so die Produktion gedauert hatte.
Ja, okay. Ich hatte diese, was wir vorhin am Anfang besprochen haben, so Vorgaben, das Unterschätzt-Überschätzt-Thema und das dann hingebogen mit dieser Brechstange oder das mit Adidas und Kahu. Kahu ist eine
Was Finnland. Sehr, sehr schön ist übrigens, weil ich bin ein großer Liebhaber von Finnland auch, aber die Marke war mir nie so bewusst. Und jetzt weiß ich meine, das Logo schaut irgendwie ja schon bisschen komisch aus mit dem Bären, der da so irgendwie eher ungelenk jetzt auf dem Ding drauf sitzt, was auch immer.
Ja, genau.
Aber schöne Marke, also ich glaube, Kahu.
Und diese Geschichte gefällt mir auch sehr gut, weil das immer, weil ich ein finnland-affiner Mensch bin, mich das immer sehr beschäftigt hat. Und ich wusste natürlich, dass Adidas seine 3 Streifen von 1952 von Kahu, der finnischen Sportartikelmarke, herbekommen hat. Aber, und das ist auch dokumentiert, dass das nur 1600 Euro gekostet hat, also diese Übergabe. Aber Finnland generell zu der Zeit in den 50er Jahren, wo Homosexualität verboten war, habe ich da so eine Parallelgeschichte mit den Mumins und mit Tom of Finland. Und das ist ganz, ganz faszinierend. Wenn man jetzt sich mit Finnland etwas besser auskennt, weiß man natürlich, wer die Mumins sind und weiß vielleicht auch, wer Tom of Finland ist. Und das sind die zwei grafischen Botschafter für die Welt, für Finnland. Finnland hat sehr viele Botschafter in die Welt, also Nokia, Phone und was auch immer. Dass die Mumins und Tom of Finland, also ein sehr, sehr virile homosexuellen Darstellung in den 50er Jahren entstanden ist und der dann weggehen musste von Finnland, weil das so repressiv dort war, also die wurden verhaftet und so weiter und die Mumins-Schöpferin eine Lesbe ist und die Vorstellung, und das war so meine Idee und ich habe dann den Emma Numinen auch gefragt, sag mal, kann das sein, dass die Tuve Jansson, also die Schöpferin von den Mumins und der Thomas Finnland Turko sowieso, dass die sich irgendwann mal in den 50er Jahren kennengelernt hätten haben können, sagt er, zeitlich ginge das in einer sehr repressiven uninformierten Gesellschaft, dass sich Homosexuelle irgendwo treffen müssen. Nur glaubt er und glaube ich auch, dass Lesben ein ganz anderes Ausgehverhalten hatten in Zeiten des Verbots, ihre Neigung ausleben zu dürfen. Ein anderes Ding waren, also Lesben sich dann möglicherweise eher privat getroffen haben und Homosexuelle sich in Parks oder auf Klos getroffen haben, weil jedes Anzeichen von Flirten und dergleichen sofort zur Anzeige gekommen wäre. Also wir kennen das ja alle. Und aber diese Vorstellung in dieser Parallelgeschichte bei Caro und Adidas, das ist dann eine andere, dass ich eine andere Geschichte erzähle, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht zu recherchieren. Und es gibt überhaupt keine Informationen. Und so wie es überhaupt keine Informationen gibt, wie es eigentlich dazu kam, dass Caro diese drei Streifen von seinen Sportschuhen Adidas gegeben hat, ganz, ganz wenige Informationen, so wie es eben überhaupt keine Informationen gibt, ob die Lesbengesellschaft in den 50er Jahren und die männlichen Schwulen sich irgendwie mal getroffen haben in ihrer in ihrem Außenseitertum, in ihrer Not zu sagen, okay, tun wir uns zusammen. Und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, eben diese beiden Stränge kurz zu führen und kurz zu schließen und da eine Geschichte draus zu machen, weil ich eben mich mit Finnland recht gut auskenne. Und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und das am Ende hat das ein bisschen was von volksbildnerischen Sehnsucht, dass ich Leuten sagen will, hey, schau mal, diese drei Streifen, die du da auf dem Schuh hast, weißt du, wo die herkommen? Ich weiß es nämlich.
Ich habe noch eine Frage zu Finnland, aber zuerst noch eine Anmerkung für die Leserschaft da draußen, weil die werden sich jetzt ganz bestimmt das Buch kaufen wollen und lesen oder zur Not in der Bibliothek dann ausleihen. Ein wichtiger Hinweis aus meiner Sicht, tut eure Smartphones weg, weil das hat mich komplett fertig gemacht. Ich habe alle zwei Minuten irgendwas nachgeschaut. Stimmt das? Ja, zum Beispiel halt Caro. Ja, stimmt das? Ja. Kann das sein? Was hat er da jetzt gerade erfunden? Gibt es das Lied von Marvin Gaye tatsächlich? Und so weiter. Die ganze Zeit. Ich habe mich dann irgendwann diszipliniert und das Ding weggelegt und habe dir halt dann vertraut, dass du mich natürlich in die Irre führen wirst. Und es eigentlich dann auch wurscht ist, ob die Petula Clark jetzt das Lied gesungen hat oder nicht. Ich habe halt auch gemerkt, wie wahnsinnig breit mein Unwissen ist. Also ich kenne viele Namen und viele Details dann aber nicht. Aber also gerade schon für Leute, die sich in der Popkultur auskennen, ist das ein total wunderbares Buch, weil sie einerseits Wahrheiten lernen werden und andererseits Lügen. Also David Lynch zum Beispiel hat man so auch noch nie gesehen.
Es stimmt schon, dass er in Salzburg war. Also er war ja.
Ja, das dachte ich mir schon, aber es ist natürlich sehr viel davon wahrscheinlich dann doch nicht. So, meine Frage noch, also ich weiß, wie ich auf Finnland kam, das war tatsächlich Kauris Mäki, nicht sehr originell. Wie ist deine Liebe zu Finnland entstanden? War das jetzt nur die Nähe zur Insel Sylt oder wie?
Nein. Insel Sylt ist ja
ich weiß schon, dass das nicht sehr in die Nähe liegt, aber es ist näher als Graz an Finnland liegt.
Nein. Es war tatsächlich genauso wie bei dir über Kauris Mäki. Das war 86, als die ersten Kauris Mäki-Filme kamen. Ich glaube, Schatten im Paradies mit Matti Pellonpää und Kati Uutinen. Und das löste einen Hype in Wien aus. Also, dass die Leute ein bestimmter Teil, der den Witz oder diese Ästhetik oder diese Traurigkeit oder Melancholie von Kauris Mäki verstanden hat. Und ich weiß aber, dass Kauris Mäki in Finnland keinen guten Ruf hat. Also er, so wie Ulrich Seidel in Österreich, das Land komisch klischiert darstellt. Also das Bild, was Ulrich Seidel für Österreich liefert, ist natürlich nicht das Österreich, was wir kennen, aber ein Teil. Und beim Kauris Mäki ist es genau das Gleiche. Aber mich hat das extrem angefasst. Schatten im Paradies, das war mein erster Film. Und dann Ariel und das Mädchen aus der Schleicherfabrik. Und dann bin ich mit Max Gold, dem deutschen Autor, haben wir beschlossen, 1990, nach so Dankele in Lappland zu fahren, wo die Kauris Mäki-Brüder Aki und Mika Kauris Mäki ein Filmfestival gestartet haben. Das zweite Jahr, dass sie das dort gestartet haben, in der Provinz ein Filmfestival zu machen und dann verschiedenste Regisseure ihre Filme zeigen lassen und dann kommen so irgendwelche Filmnerds. Und das war relativ überschaubar, das war zart, dorthin zu kommen, also ganz, ganz bizarr. Also wie ich dorthin gekommen, wie Max von Berlin dorthin gefahren ist. Und da hat mich der Geist von Finnland wirklich angefasst. Und ich habe das sehr, sehr nachvollziehen können, wie die Finnen finnisch sind, also so, warum sie so sind. Und das ist mir sehr, sehr nahe gegangen. Also es ist zwar ein Temperament, was ich gerne nachvollziehen wollte und konnte. Und in der Folge bin ich dann immer wieder nach Finnland, also jedes Jahr nach Finnland gefahren und habe dann eben auch den Emma Numinen vor 30 Jahren kennengelernt. Emma Numinen ist ein Soziologe und ein Musiker, der auch eben auch komisch singt und Wittgenstein, kann sehr gut Deutsch, und Wittgenstein vertont hat, also ganz, ganz komplizierte Texte mit die Krächzern der Emma Numinen. All diese verschrobenen, bizarren, exotischen Dinge haben mich so wahnsinnig angesprochen und ich habe so viele Bilder und so viele tolle Sachen gesehen. Also ich war beim Tango Festival, da gibt's einen Ort namens Seinäjoki und da kommen 200.000, Seinäjoki hat 20.000 Einwohner und da kommen an diesem Wochenende zum Tango Festival 200.000 Menschen und die fluten diese Stadt und die tanzen Tag und Nacht auf den Straßen Tango und das bricht einem das Herz. Also man weint vor Glück, was für eine bizarre, seltsame Gesellschaft in Europa da stattfindet. Also das ist nicht europäisch, das ist außerirdisch, was da in Finnland passiert. Und da sind so, dann sucht man sich dann so Dinge, die man wie ein Puzzlebild zusammenprügelt für sein geistiges Bild von einem Paradies der bizarren Außerirdischen.
Ich erzähle dir jetzt noch schnell zwei Finnland-Erlebnisse. Das eine ist aus Helsinki, wo wir vor ein paar Jahren waren und wir nähern uns einer Bar und es war uns unklar, ob die Bar belebt ist. Sie wirkte sehr unbelebt und meine Frau hat die Kellnerin, die vor dem Lokal stand, gefragt, is it open or close? Und die hat gesagt, yes.
Ja.
Und das Finnischer geht's für mich nicht.
Ja. Ja. Ja.
Das war so ein ganz trockenes, voll überzeugtes Yes.
Genau, also wozu noch mehr Informationen? Also wenn man zum Beispiel in Finnland ein Bier bestellt, sagt man Yksi Olut, also ein Bier. Man sagt nicht ein Bier bitte, weil wozu? Und dann kriegt man das Bier und man sagt nicht Kitos, also danke, sondern man zahlt ja dafür, dass die das hinstellt. Yksi Olut. Is it open?
Ja, is it open or close?
Yes. Yes.
Das ist eigentlich sehr philosophisch. Und das zweite war im Grazer Literaturhaus, wo du auch immer wieder zu Gast bist, da war ein finnischer Autor zu Gast und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war, aber egal. Und in meiner Erinnerung hat es Frido Hütter moderiert. Auf jeden Fall, er wurde halt moderiert und er hat sogar ein bisschen Deutsch können. Und auf jede einzelne dieser Fragen des Moderators hat er geantwortet mit dem Brustton der Überzeugung und joha.
Ja.
Und das war einfach das ganze Gespräch, es war eine Dreiviertelstunde lang immer die Antwort joha. Haben Sie sich viel gedacht bei Ihrem Roman? Joha. Werden Sie bald wieder an einem Roman arbeiten? Joha. Ja, wir werden leider langsam ins Finale dieser Veranstaltung kommen müssen. Du hast schon davon erzählt, dass du zumindest die Fritz-Ostermeier-Folge gehört hast und über seine Entscheidungsfragen gestolpert bist, die er bekommen hat, der Arme. Es wird bei dir nicht viel anders sein. Vielleicht aber zuerst noch kurz, wir stehen schon wieder fast am Ende eines Jahres. Was sind denn so die Pläne und Projekte von Tex Rabinowitz für 2025? Du wirst weiter beim Falter arbeiten vermutlich.
Naja gut, das läuft ja sowieso weiter. Also ich habe ja immer so Static Jobs, das muss ich auch machen und habe jetzt.
Da frage ich jetzt noch schnell zum Fall dazwischen und dann überlegst du inzwischen noch deine Pläne für 2025. Was ich mich gefragt habe, du musst ja jetzt da tatsächlich schon seit deinen ersten Momenten in Wien quasi beim Falter sein. Hast du vor, da in Rente zu gehen? Beziehungsweise geht sich das dann auch mit dem Falter aus? Also wird der noch so lange durchhalten?
Oh, das ist schwierig, weil wir wissen nicht, wie Print weitergehen wird. Und vielleicht ist es ein Vorteil, dass ich jetzt wirklich in Pensionsanspruch hätte, aber ich muss jetzt nicht wirklich in Pension gehen. Ich kann ja diese Dinge weitermachen. Diese Frage stellt sich nicht. Also ich könnte möglicherweise hätte Pensionsanspruch, aber ich will das gar nicht wissen. Also so nicht, weil ich Angst vom Alter habe oder vom Tod habe, sondern weil das irrelevant für mich ist. Also in meinem Job. Und also wie es mit dem Falter weitergeht, das weiß ich nicht. Also so ein,
gut, dann kommen wir lieber zu 2025.
Ja. Naja, also bei mir war das Jahr 24 so intensiv. Ich habe so viele Dinge gemacht, also Residency. Ich habe in Kärnten einen Schreibaufenthalt gehabt. Ich habe in Griechenland auf einer Insel Pensionisten unterrichtet im Schreiben und jetzt bin ich ja Stadtschreiber von Wales seit 3 Monaten und bin dauernd in Wales. Und das hätte ich mir jetzt auch, und ich habe plötzlich einen Verlag bekommen. Der Verlag hat das Buch produziert. Also das sind also diese sehr eigenartigen Altersjubiläen, die ich aber nicht traurig gemacht habe, sondern die mich nicht traurig gemacht haben, sondern die ich als bereichernd empfunden habe, so wie die Residencies oder diese Aufenthalte. Und ich wollte aber damit sagen, dass so viel passiert ist in diesem Jahr, im 24er-Jahr, dass ich mir schon gar keine Gedanken mehr mache, was 25 passieren könnte. Denn das, was im 24er-Jahr passiert ist, das ist nicht wiederholbar im 25er-Jahr, das ist nicht mehr steigerbar. Also ich denke mal, eher eine ruhige Kugel schieben oder was auch immer.
Aber man muss dich ja von Wales erholen, das ist ja auch kein Spaß.
Nein, ich finde Wales schon ein Spaß. Also so, ich finde Wales schon sehr interessant und fordernd und herausfordernd. Ich finde es jetzt nicht, ich würde Wales jetzt gar nicht so runtermachen. Ich finde es ist okay. Und man kommt jetzt in so ein Alter, dass man jetzt nicht unbedingt immer nach Helsinki oder nach Paris muss, um das geile Leben oder die geile Stadt zu erleben, sondern dass man auch sieht, dass Wales auch irgendwas kann. Da gibt es einen Marabu, mit dem ich mich angefreundet habe im Zoo. Und dann denke ich mir, was ist der Unterschied zwischen dem Marabu in Wales und dem Eiffelturm in Paris? Also kein wirklicher großer Unterschied. Also im Grunde ist es das Gleiche. Also für Kinder ist der Marabu in Wales gleichbedeutend mit dem Eiffelturm, den sie noch gar nicht kennen. Und dann lernen sie den Eiffelturm in Paris kennen und dann kommen sie wieder zurück am Ende ihres Lebens und finden dann den Marabu genauso attraktiv wie das in den Eiffelturm. So in der Art. Ja. Also 25, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
Okay. So, jetzt kommen wir zu unserer letzten Rubrik in aller Kürze. Einige Fragen hast du quasi eh schon vorweggenommen, aber ich wiederhole zumindest die eine mit Helsinki noch einmal im Urlaub. Besser Helsinki oder Tokio? Weil du bist ja auch großer Freund des Japanischen.
Oh Gott, ist das schwer. Das ist fast nicht beantwortbar. Ach du Scheiße. Ach Gott. Ich würde dann doch Tokio sagen. Und zwar, weil Tokio so eigentlich relativ gleichförmig ist. Es gibt keine Überraschung. Und Helsinki ist eigentlich leider stehen geblieben in die Jahrhundertwende, von der Architektur zumindest. Und verändert sich leider zum Schlechten. Helsinki, da wird ganz viel geschlossen, also diese Kaosmäki-Kneipen, die gegründet haben, diese Moskau-Bar und so weiter. Es verschwindet extrem viel. Und ich glaube, in Tokio ist es immer noch so eine Gleichförmigkeit des Unereignishaften, also so, also eine wattierte, ein wattiertes Wohlfühlen im Gleichförmigen. Und bei Helsinki muss man immer Angst haben, dass wieder was verschwindet oder was. Das ist traurig, das ist extrem traurig. Also ich muss mich leider für Tokio entscheiden.
Okay, und ich muss dich daran erinnern, die Rubrik heißt in aller Kürze und das sind ja nicht nur die Fragen, sondern auch die Antworten. Beim Auflegen Beatles oder ABBA?
ABBA.
Podcast oder Radio?
Podcast.
Schau an. Die Figur Irma ist erfunden oder real?
Real.
Rot oder schwarz?
Rot.
Sehr gut. Tex, es war mir ein großes Vergnügen. Vielen, vielen Dank. Viel Erfolg mit deinem neuen Buch. Danke. Viel Erfolg im hoffentlich möglichst ereignislosen Jahr 25, im aber sicherlich sehr turbulenten Städtchen Wels.
Ja.
Schöne Grüße an den Marabu und wie gesagt, wenn du Numenen hörst, schöne Grüße ebenfalls. Ja, vielen, vielen Dank. Schönen Allerheiligentag noch, falls du noch auf den Friedhof gehst. Viel Vergnügen dabei.
Du, danke, vielen Dank.
Danke. So, liebe Hörer und Hörerinnen, auch euch danke ich fürs Anhören und fürs Durchhalten. Danke an das Pod für die Produktion. Danke an Ulla Kurika, eine Finnin, die unsere Signation spricht. Wusstest du das überhaupt, Tex Hobinowitz?
Kitos.
Ja, Ulla Kurika lebt in Graz, ist Schauspielerin und ist Finnin. Und zwar finnischer kann man nicht mehr sein. Schöne Grüße an die Ulla und schöne Grüße an euch da draußen. Im nächsten Monat gibt es dann mehr.
Das war der Haupentaucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.